Die Zeit zwischen den Jahren ist ja auch immer die Zeit, um mal durchzuschnaufen, ein bisschen Kraft zu sammeln fürs neue Jahr und zu überlegen, was man im zurückliegenden Jahr geschafft hat und was vielleicht nicht oder noch nicht. Und genau das machen wir auch hier in Impuls, und zwar jetzt im Bereich Bildung. Da ist ziemlich viel passiert 2024, und wir besprechen die wichtigsten Punkte in einem Bildungsrückblick mit Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Hallo Anja.
Hallo.
Eine Sache, die vor allem viele Eltern und Grundschüler in Baden-Württemberg beschäftigt, ist die ab dem kommenden Schuljahr wieder eingeführte Grundschulempfehlung. Dabei soll die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer die weiterführende Schule empfehlen und ein Leistungstest soll das belegen. Wenn die Eltern sich drüber hinwegsetzen wollen, muss das Kind einen weiteren Test machen. Ja, vor kurzem erst, im November, haben alle Viertklässler in Baden-Württemberg zum ersten Mal diesen Leistungstest mit dem Namen Kompass 4 geschrieben in Mathematik und Deutsch. Und die Ergebnisse, die haben gleich für Ärger gesorgt. Anja, was war da los?
Also gerade in Mathe haben eben nur 6% der Schülerinnen und Schüler das Niveau für eine Gymnasialempfehlung erreicht. Und das stimmt eben überhaupt nicht mit der Einschätzung ihrer Lehrkräfte überein. Die haben mehrheitlich gesagt, dass diese Aufgaben viel zu schwierig waren und dass es viel zu wenig Zeit zum Bearbeiten gegeben hätte. Und das Kultusministerium hat jetzt eingelenkt und will fürs nächste Mal die Matheaufgaben genauer prüfen und sagt auch, die Viertklässler, die gerade den Test geschrieben haben, die sollen bei der Grundschulempfehlung noch keinen Nachteil bekommen. Für die sollen jetzt nur die Lehrerinnen und Lehrer verbindlich entscheiden. Aber grundsätzlich will die Kultusministerin Schopper an dem Kompass 4 als Teil der verbindlichen Grundschulempfehlung festhalten. Das liegt auch daran, dass mit dem neuen Leistungstest verhindert werden soll, dass die Gymnasien überrannt werden, wenn ab kommenden Schuljahr in Baden-Württemberg jetzt auch wieder das etwas entspanntere G9, also das Abi nach 9 Jahren, wieder eingeführt wird.
Kommen wir gleich noch drauf. Aber dieser Schritt hin zu G9 ist ja auch durch den massiven Aufstand von Eltern und mehreren Initiativen eingeleitet worden. Sehen die das jetzt als einen großen Erfolg und zu Recht?
Also es ist ein Teilerfolg, muss man sagen, aber es ist ein großer. Und zum Start jetzt im Herbst 25, da sollen ja erstmal nur die Klassen 5 und 6 an den Gymnasien aufs G9 umstellen. Also ein Volksbegehren, dass das G9 auch für die älteren Schüler bringen sollte, das hat das Innenministerium im Sommer abgelehnt. Das Ziel der Eltern war eigentlich, dass auch die älteren Schülerinnen und Schüler, also auch die in der Mittelstufe noch, so bald wie möglich zwischen G8 und eben einem G9, einem um ein Jahr gestreckten Bildungsgang wählen können. Da gibt es jetzt noch eine Klage gegen diese Ablehnung, die läuft noch, und parallel versucht auch noch eine Initiative mit einem neuen Volksantrag nochmal Druck aufzubauen. Aber ein Grund, warum die Landesregierung da gar nicht einlenkt, ist zum Beispiel auch, dass für die komplette Umstellung aller Klassen aufs Gymnasium die Räume fehlen und vor allem auch die Lehrkräfte.
Genau, aber selbst wenn man G9 jetzt nur für Klasse 5 und 6 ab dem kommenden Schuljahr einführt, braucht man ja wohl mehr Lehrkräfte. Aber die Situation 24, die hat sich ja nicht wirklich verbessert, oder doch?
Eigentlich nicht, aber das liegt im Auge des Betrachters, möchte ich sagen. Das Land hat immerhin mehrere Werbekampagnen für den Lehrerberuf gestartet. Und im November hat es jetzt auch geschafft, dass 400 neue Quereinsteiger sich angeschlossen haben, die auch in den Gymnasien unterrichten werden. Damit will das Land den Lehrkräftemangel ein bisschen abmildern. Aber aus Sicht von Eltern, Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften, da plant das Land mit viel zu wenig Lehrerstellen in den kommenden Jahren. Die Verbände haben vorgerechnet, es gibt 28.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler in den kommenden beiden Schuljahren und dafür fehlen mindestens 1.500 Vollzeitstellen an Lehrkräften. Aber der Ministerpräsident Kretschmann sagt, die Zahl, die sei viel zu hoch gegriffen. Also wie gesagt, da gibt es einen großen Streit drum.
Okay, das war jetzt die Situation in Baden-Württemberg. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus mit den Lehrkräften?
Da sieht's ein bisschen besser aus. Da haben immerhin nur die Hälfte der Schulen keine offenen Stellen. Und das Ministerium sagt, es sind nur 267 Planstellen für Lehrkräfte insgesamt unbesetzt. Aber in Rheinland-Pfalz gibt's ein anderes Problem, das schwelt. Und zwar, dass das Land die Problematik mit den vielen Erstklässlern, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse sitzen bleiben, wohl nicht in den Griff bekommt. Da ist die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen als Sinnbild bekannt geworden. Genau, das kennt man. Da müssen jetzt erneut 40 Kinder die erste Klasse wiederholen. Davor waren es 39 Kinder und das ist tatsächlich ein großes Problem, auch in ganz Rheinland-Pfalz. Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander hat deswegen auch gesagt, die Aufstiegschancen durch Bildungspolitik, das wäre jetzt einer seiner politischen Schwerpunkte für die Zukunft.
Dazu passt ja dann ziemlich gut, dass in diesem Schuljahr 24/25 erstmals ein Programm in Kraft getreten ist, das tatsächlich auf die Bedürftigkeit der einzelnen Schulen und damit ja auch der Schülerinnen und Schüler setzt. Das Programm Startchancen, das genau da ansetzen soll an den Aufstiegschancen für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Was bedeutet dieses Programm für die Zukunft der Bildungspolitik?
Also das ist tatsächlich ein Richtungswechsel. Das muss man wirklich sagen. Das Bund-Länder-Programm, das fördert ganz gezielt bis zu 4.000 Brennpunktschulen mit Extrageld, eben für die Ausstattung, Fachkräfte, Förderangebote in Deutsch und Mathe. Und der Plan war eigentlich, dass das Fördergeld auch unabhängig von dem Bundesland, in dem die Schulen eben angesiedelt sind, verteilt wird. Der konnte jetzt nicht komplett umgesetzt werden, denn dann hätten die reichen Bundesländer wie Baden-Württemberg zum Beispiel deutlich weniger bekommen als arme. Die haben sich da auf die Hinterbeine gestellt. Aber immerhin ein guter Teil dieses Fördergeldes wird nun tatsächlich nach Bedarf der Schulen und unabhängig von der Lage verteilt. Das ist wirklich ganz, ganz gut gelaufen. Und in Rheinland-Pfalz zum Beispiel erhalten seit August etwa 200 Brennpunktschulen zusätzliche Förderung. Das sind hauptsächlich Grundschulen übrigens. Und in Baden-Württemberg sind es 540 Schulen.
Weiteres Thema. Neulich gab es eine Studie zur Digitalkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Da ging es um Achtklässler und die Ergebnisse, die waren ziemlich erschreckend. 40% der Achtklässler konnten nur klicken und wischen sozusagen. Helfen würde hier bestimmt auch die Verlängerung des Digitalpakts für die Schulen. Aber diese Verlängerung ist noch nicht in trockenen Tüchern, oder? Wie ist da der Stand?
Also der Digitalpakt, der wäre wirklich wichtig, denn der finanziert die digitale Ausstattung und auch die Lehrkräftefortbildung. Da hat es jetzt halt ein halbes Jahr Streit zwischen Bund und Ländern gegeben, wer was finanziert und was bestimmen darf. Und erst jetzt Mitte Dezember ist eben dem Übergangsbildungsminister Özdemir jetzt eine Einigung mit den Ländern gelungen. Da hat er aber viele Zugeständnisse gemacht. Jetzt wollen Bund und Länder zu gleichen Teilen ein Paket von insgesamt 5 Milliarden Euro finanzieren. Der Bund hat verzichtet auf die verbindliche Fortbildungsverpflichtung für Lehrkräfte in Sachen Digitalisierung und hat den Ländern auch eingeräumt, dass sie viele Maßnahmen, die jetzt schon bestehen oder viele Geräte, die sie jetzt schon angeschafft haben, anrechnen können. Das ist also ein großer Kompromiss, vor allem von Seiten des Bundes. Trotzdem ist nicht sicher, ob die neue Bundesregierung den Digitalpakt jetzt auch so umsetzen wird und vor allem, ob sie ihn auch finanzieren wird. Das hängt jetzt fest bis nach der Bundestagswahl Ende Februar.
Okay, müssen wir abwarten. Und dann gab es vor ein paar Monaten noch eine große Aufregung. Die Unis und Hochschulen, die mussten ihre Wissenschaftsfreiheit verteidigen gegen das Bundesbildungsministerium, sehr ungewöhnlich. Da gab es einen großen Aufschrei in der Wissenschaftsgemeinschaft und immer noch wird untersucht, wer genau das da zu verantworten hat. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
Also Anlass war ein im Mai veröffentlichter Brief, in dem Dozentinnen und Dozenten der FU Berlin die Räumung eines pro-palästinensischen Camps kritisiert haben. Und im Bundesbildungsministerium kursierte darauf der Auftrag zu prüfen, ob das Ministerium diesen Unterzeichnenden die Fördermittel streichen könnte als Konsequenz. Und die Ex-Ministerin Stark-Watzinger, die behauptet, immer noch nichts davon gewusst zu haben. Allerdings gibt es eben zahlreiche Hinweise darauf, dass sie durchaus davon gewusst hat und auch damit einverstanden war. Aber die tatsächliche Aufklärung, die steht immer noch aus. Man muss aber sagen, dieser Skandal hat stark an der Glaubwürdigkeit des Ministeriums gekratzt und diverse Wissenschaftsorganisationen sind danach deutlich auf Distanz gegangen. Die meisten sind jetzt auch erleichtert über den Rücktritt der unbeliebten Ministerin und sind zu einem Neuanfang bereit, sagen sie. Also ich meine, ein Schulterschluss mit der Politik ist für die Wissenschaft dringend wichtig und geboten, denn gerade die Wissenschaftsfreiheit und die Offenheit der Hochschulen und der Wissenslandschaft, die wird durch die Diskursverschiebung nach rechts bedroht.
Sagt meine Kollegin Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Sie hat uns einen Jahresrückblick gegeben in Sachen Bildung. Besten Dank dir, Anja.
Gerne.